SWR Kultur. Lesenswert Kritik.
20 Jahre lang hat Booker-Preisträgerin Kiran Desai an ihrem neuen Roman gearbeitet. 20 Jahre lang. Deswegen ist der auch so umfangreich geworden. Die Einsamkeit von Sonja und Sunny heißt der Roman und er ist gut 700 Seiten dick. Indien ist halt komplex, da gibt es viel zu erzählen. Diese Komplexität nimmt sich auch Devika Rege vor. Auch sie hat einen vielschichtigen Indien-Roman geschrieben, hat 7 Jahre an diesem Buch gearbeitet, das gut 400 Seiten umfasst. Es ist ihr Debütroman und der wiederum heißt »Die rastlosen Jahre«. Wir sprechen jetzt also über 2 Mammutwerke. Worum geht es in diesen Romanen genau und sind sie gelungen? Darüber spreche ich mit der Literaturkritikerin Claudia Kramacek, Spezialistin für indische Literatur. Guten Tag.
Hallo Frau Borchert.
Als wir überlegten, Kiran Desai oder Devika Rege hier in der Sendung zu besprechen, sagten sie, diese Romane muss man eigentlich zusammen besprechen, denn die sind einander ein bisschen verwandt. Was verbindet diese Romane denn miteinander?
Beide Romane sind erstmal in Englisch geschrieben worden. Es verbindet aber beide Romane vor allem ein Thema. Ein Thema, das eigentlich eher eine Frage ist. Die Frage ist, wo ist als Inder, als Inderin mein Platz in einer Welt, die von Globalisierung heimgesucht wird, die von steigender Migration geprägt ist und die auch quasi die Verheißung multipler Identitäten größer werden lässt. Und alle diese Figuren in diesen beiden Romanen durchlaufen so etwas wie eine seelische Heimatlosigkeit. Denn was zu Hause ist, ist nicht mehr so einfach zu bestimmen in der Welt, in der die Figuren dieser beiden Romane leben. Und mit dieser inneren Heimatlosigkeit und der Suche nach dem eigenen Platz in der Welt ringen eben die Figuren in beiden Romanen.
Ja, die Figuren in beiden Romanen leben auch teils in den USA, ne, und kommen dann nach Indien zurück. Wir schauen uns die beiden Bücher jetzt mal genauer an, und zwar einzeln. Fangen wir an bei Kiran Desai, denn sie ist ein großer Name und ihren neuen Roman, Die Einsamkeit von Sonja und Sunny, den hat der eine oder die andere vielleicht auch schon gelesen. Kiran Desai erhielt schon für ihren vorherigen Roman 2006 den Booker Prize und auch mit Sonja und Sunny war sie für den Booker Prize letztes Jahr nominiert. In dieser literarischen Preisklasse bewegen wir uns also, wenn wir über Kiran Desai sprechen. Frau Kramacek, worum geht es in Ihrem Roman?
Im Mittelpunkt dieses Romans, dessen Handlung 1996 einsetzt, stehen 2 indische Expats, eben Sonja und Sunny. Sonja studiert Literatur in Vermont und kehrt nach einer traumatischen Affäre mit einem älteren Maler namens Ilan zurück zu ihrer Familie nach Indien. Sunny wiederum arbeitet als Journalist in New York. Er hat eine amerikanische Freundin, die er vor seiner Familie natürlich verheimlicht. Und dann begleitet er einen Freund nach Indien. Dieser Freund möchte dort eine indische Braut für sich suchen. Sunny und Sonja begegnen sich in Indien das erste Mal. Sie verlieben sich, was sie aber nicht wissen. Ihre Familien, die sich seit 3 Generationen kennen, haben beschlossen, beide miteinander zu verheiraten. Und bis es dann aber wirklich soweit ist, kommt es zu allerlei Plot-Twists, die die Figuren quer durch die Welt führen, inklusive Mexiko und Italien.
Es klingt nach einer modernen Romanze. Zum ersten Mal begegnen sich Sonja und Sunny in einem Zug. Sonja liest, Sunny läuft durch den Gang. Die Szene liest uns jetzt Eva Irion mal vor.
Der Zug stand noch immer still und immer mehr Menschen wuchteten die Türen auf, um Luft zu schnappen. Mit verschlafener Miene brachten Träger Thermoskannen und schenkten milchig-braunen Tee aus. Die 3 Zeugen Jehovas hatten sich mit dem internationalen Jugendchor zusammengetan und sangen »Glory, Glory, 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 Glory«. Sonja kletterte aus der oberen Koje, setzte sich ans Fenster und las. Sie spürte ein Kribbeln und legte das Buch weg. Draußen verdichtete der Regen sich im Wind zu den unterschiedlichsten Formen, zu Aalen, zu Paisley-Mustern. Jemand kam vorbei. Kurz darauf kam er wieder vorbei und reckte den Hals, um zu sehen, was sie las. Der Regen blühte auf. Der Junge kam wieder vorbei. Für Menschen, die den Kopf nach Buchtiteln reckten, hatte Sonja Verständnis und sie winkelte ihr Buch an. Aus dem Augenwinkel sah sie, dass der Mensch, der vorüberging, die stolze Nase und schöne Haltung eines Adlers oder Nawabs hatte und ein Hemd mit einem feinen Muster trug, wie aus den Spuren einer Muschel.
Ja, das ist natürlich sehr schön, auch irgendwie ein Mädchentraum. Ja, so ein Junge entdeckt mich, während ich irgendwo sitze und lese. Ja, Frau Kramacek, ist das jetzt eine große Liebesgeschichte einfach nur? Oder welche Themen packt Kiran Desai außerdem noch in diesen Roman?
Also ja, es ist natürlich eine große und groß angelegte Liebesgeschichte, 700 Seiten, wie gesagt. Es dauert allein 200 Seiten, bis die beiden sich das erste Mal begegnen. Aber tatsächlich packt Kerandese noch zahlreiche andere Themen in diese Geschichte mit hinein. Da ist natürlich das Thema der indischen Diaspora, die vom Wunsch getrieben ist, amerikanischer zu sein als die Amerikaner und die erleben muss, dass sie aber am Ende nie gut genug sein wird. Die titelgebende Einsamkeit hat hier ihren Ursprung. Da ist das Thema des alltäglichen Rassismus. Sunny wird das merken und dieser Rassismus wird noch verschärfter, nachdem 9/11 in Amerika passiert. Man erinnert sich, damals wurden auch viele Sikhs angegriffen, weil die Amerikaner dachten, das sind Muslime. Es gibt aber auch scharfe Seitenhiebe auf die indische Gesellschaft, die gärende Korruption, die teils ungesunden Machtmechanismen innerhalb der indischen Familien, aber auch die Risse eben im säkularen Gewand Indiens. Ein Zeitmarker ist da die gewaltvolle Zerstörung der Babri Moschee 1992. Und dann gibt es noch einen Vorfall. Wer sich mit Indien auskennt, wird sich daran erinnern. Rund um den sehr berühmten Maler M.F. Hussain, einer der führenden Maler der indischen Moderne, der gerne mal indische Gottheiten nackt darstellte und eine Ausstellung von ihm wurde zensiert, die musste geschlossen werden. Das sind heute rückwärts gesehen schon die ersten Anzeichen des kommenden Hindu-Nationalismus. Aber all das wird eben nur erwähnt und sind eher so Farbtupfer im Hintergrund der privaten Geschichte, sprich die privaten Geschicke der Figuren, die werden nicht wirklich hiervon gefärbt oder gar auch geprägt.
Also das geht einerseits tief in die indische Zeitgeschichte hinein, ja, aber man hat eben in der Lesepassage vielleicht auch schon so ein bisschen gespürt, dass Kerandese ja sehr sinnlich, auch ausschweifend erzählt. Wie würden Sie Ihren Erzählton, Ihre Stilistik beschreiben?
Das ist so eine merkwürdige Kreuzung aus 19. Jahrhundert und das, was man für die indische Literatur, die englischsprachige indische Literatur, Spice- und Masala-Literatur nennen würde. Also wenn wir über die Stilistik bei Kerandese sprechen, komme ich zu wirklich heiklen Punkten. Ich finde, einige der Charaktere sind an der Grenze zur Plattitüde. Das gilt vor allem für Sonias Liebhaber Ilan. Zudem kommt eine Erzählstrategie hinzu, also mehrfach wechselt Kerandese mit Vorliebe innerhalb eines einzigen Satzes oder eines einzigen Absatzes die Erzählperspektive. Das führt einen eigentlich in so eine Art permanentes Schleudertrauma. Und sie erzählt tatsächlich, als gäbe es keinen Morgen. Sprich, ihr Roman ist mit einer Überfülle hypertropher Details aufgeladen. Der Übersetzer Ruben Detje muss hier wirklich eine Herkulesarbeit geleistet haben. Und diese Überfülle hypertropher Details, die haben oftmals gar keine Funktion dann in der kommenden Handlung. Also eigentlich ist das Ziel eine Art Hyperrealismus, aber eigentlich erzeugt es eher das Gegenteil, nämlich das Gefühl von Manierismus. Das merkwürdig ist, Sonia ist ja eine Art alter Ego von Kerandese. Sie ist Schriftstellerin, sie möchte Schriftstellerin sein und wenn sie schreibt, denkt sie im Roman permanent darüber nach, wie man gerade als Nichtweiße über Indien noch schreiben kann, ohne das zu bedienen, was man den westlichen Blick nennt. Aber dieser Roman erfüllt ehrlich gesagt über weite Strecken genau dieses Klischee von dick aufgetragenem Spice und Curry und das selbst noch da, wo sie, ich sag mal, Straßenszenen in New York beschreibt.
Kritischer Blick von Ihnen auf den Roman Die Einsamkeit von Sonja und Sunny. Springen wir zum zweiten Roman, auf den müssen wir ja auch noch kommen. Sprung also zu Devika Rege. Die ist deutlich jünger, könnte Kerandeses Tochter sein. Ihr Roman heißt Die rastlosen Jahre und es ist ihr Debütroman. Der englische Titel lautet Quarterlife, denn die wichtigsten Figuren im Roman, die sind so Anfang 20, haben also das erste Viertel ihres Lebens schon gelebt. Sie stecken jetzt in einer Art, also nicht mittel Life, sondern Quarterlife-Krise, das gibt es auch. Was machen diese jungen Leute denn in Devika Reges Roman und was sind ihre Probleme?
Drei Figuren stehen im Vordergrund. Da ist Naren Agashe, 31 Jahre alt. Er hat 8 Jahre in Amerika an der Börse gearbeitet und kehrt nun zurück nach Bombay ins elterliche Anwesen. Nicht zuletzt, weil er, wie auch Sunny in Deseis Roman, in Amerika nicht wirklich heimisch geworden ist. In Indien erhofft er sich bessere Aufstiegsmöglichkeiten, natürlich durch Vitamin B. Mit ihm nach Indien kommt die junge Amerikanerin Amanda. Sie hat einst mit Naren studiert und hofft nun in Bombay, wo sie bei einer NGO in einem der größten Slums der Stadt arbeiten wird, quasi neuen Sinn in ihrem Leben zu finden und auch der Enge ihrer amerikanischen Familie und Herkunft zu entkommen. Womit sie nicht rechnet, sie wird sich in Narens Bruder Rohit verlieben. Rohit ist ein so charismatischer wie bisschen richtungsloser Lebemann, der ein Indie-Filmstudio betreibt. Und alle 3, auch Rohit, von dem man das erstmal gar nicht so erwartet, durchlaufen, wenn sie mit Beginn des Romans aufeinandertreffen, tatsächlich eine Art Identitätskrise. Denn wir sind im Jahr 2014, die BJP, die hindu-nationalistische Partei von Narendra Modi, der im Roman nicht einmal genannt wird, hat soeben in einem erdrutschartigen Sieg Geschichte gemacht und ist an die Macht gekommen. Und diese Partei verspricht allen im Land eine neue, aber eben auch ungewisse Zukunft, weil sie alle, auch diese 3, vor die Frage stellt, wie hältst du es fortan mit der Politik? Auf welcher Seite stehst du, weil sich schon abzeichnet, was diese nationalistische Partei für ein Programm betreiben wird?
Ja, wie hältst du es mit der Politik? Das ist eigentlich auch die Frage, die Devika Rege in diesem Roman stellt. Es ist ein sehr politischer Roman, der eben um dieses Jahr 2014 herum zirkelt. Wie würden Sie das fassen? Worum geht es in diesem Buch? Also politisch, soziologisch, strukturell?
Ja, auf alle Fälle ist genau das Ansinnen des Romans. Rege gelingt es tatsächlich, die Veränderungen, die sich durch den aufkommenden Nationalismus, anders gesagt den staatlichen Faschismus, im Leben ihrer Protagonisten ergeben. Diese Veränderungen, diese Verwerfungen, diese fast so geologische Drifts, die da stattfinden, die kartografiert sie in diesem Roman. Denn das ganze Land ist ja damals eigentlich in eine Identitätskrise geraten. Und diese Krise spiegelt sie anhand einer Vielzahl von Figuren. Figuren, die wiederum eine Vielzahl an Identitäten darstellen, weil sie auch aus sehr verschiedenen sozialen Schichten aus der indischen Gesellschaft kommen. Da sind die Intellektuellen, die trotz ihrer Vorbehalte mit der aufsteigenden Rechten liebäugeln. Da sind die muslimischen InderInnen, die genau spüren, dass sie fortan in ihrem eigenen Land, in ihrer Heimat, eine bedrohte Minderheit darstellen werden. Da sind dann aber auch, und das gelingt Rege wirklich toll, da sind auch die fast labyrinthischen Verästelungen und Unterverästelungen rund um Fragen der Identität, wenn es um Kasten Zugehörigkeit geht. Und Rege zeigt auch, dass es auch innerhalb wiederum der BJP Friktionen gibt zwischen, ich sag mal so, der Zentrale und den lokalen Ablegern. Und diese Friktionen, diese Reibungen, die sind immer markiert durch die Aspekte von Kaste, Sprache und der lokalen Herkunft. Und wirklich alle Figuren, vom gehobenen Mittelklassemann Naren bis hin zu Bediensteten, die der Kaste der Unberührbaren angehören, die müssen sich fragen, wie hältst du es fortan? Wendest du dich dem Stärkeren zu oder stehst du auf der Seite derer, die fortan bedroht sein werden? Und wo ist dein Platz in dieser Gesellschaft?
Das ist ganz schön viel, ja. Bei Devika Rege wird viel Grundsätzliches verhandelt, vor allem wird auch sehr viel debattiert. Hören wir doch mal rein in eine Diskussion darüber, ob Indien gleich Hindu-Kultur, gleich Hinduismus ist oder nicht. Bemerkung am Rande, es gibt ja zum Beispiel auch viele Muslime im Land, ne, Sie sagten es auch schon, und das sind ja auch Inder. Aus die rastlosen Jahre liest nur noch einmal Eva Irion.
Warum sagen Sie, Hindu ist eine Religion? Religion ist nur ein Aspekt der hinduistischen Kultur. Hindu-Kultur, Hinduismus, das ist doch verdammte Wortklauberei, brummt Gyan gelangweilt. So setzt die Rechte das Skalpell an und die Ironie daran ist, an ihrer Ideologie ist überhaupt nichts Hindu. Sie ist ein fundamentalistisches Credo, das seine Metaphern von westlichen Faschisten übernimmt. Hinduismus bedeutet Gewaltlosigkeit, bedeutet Toleranz. Ohumkar verteidigt sich. Die Leute hören das Wort nationalistisch und denken sofort an Fundamentalismus. Bitte, wir sind nicht die Taliban. Wir glauben an Reformen, denn wie kann es Einheit geben, wenn alle Kasten und Ränge gegeneinander kämpfen? Aber Reform bedeutet nicht die völlige Ablehnung unserer Kultur. Wie eine Person hat jede nationale Identität eine feste Basis, während andere Teile sich mit neuen Erfahrungen verändern. Freiheitskampf, Demokratie, all das ist nicht arisch und doch nehmen wir es in unsere nationale Kultur auf. Das ist ein politischer Geniestreich, mischt sich Naren ein. Indem sie hinduistische Kultur und Hinduismus trennen, bringt die Bharat Brotherhood 80% des Landes unter ein ideologisches Dach. Und der Rest kann sich verpissen, murmelt Cyrus über einem Zigarettenpapier. Gyan runzelt die Stirn. Also ist Naren so einer. Er macht sich auf eine längere Auseinandersetzung gefasst. Sieht so aus, als würde heute Nacht mehr als eine Person die Hosen runterlassen.
Ja, Claudia Kramacek, man hört es hier schon. Auffällig sind die vielen Dialoge im Roman. Viele Figuren sind hier, die diskutieren. Und ist diese Beobachtung richtig und auch wichtig? Wie ist der Klang in diesem Roman?
Das haben Sie völlig richtig beobachtet. Es wird viel diskutiert, vor allem immer mehr auch zum Ende des Romans hin, wenn sich die Stimmen und Perspektiven in diesem Roman immer mehr verdichten und sich auch immer mehr gegenseitig zuspitzen. Da ist der Dialog hier ein Mittel, um diesen Schlagabtausch, vielleicht aber auch die Kakophonie dieser gesellschaftlichen Position und der indischen Gesellschaft in Gänze abzubilden. Ich sage Kakophonie bewusst, weil Devika Rege durch dieses Stilmittel auch immer deutlicher macht, dass es bald kein Miteinander mehr gibt, sondern eigentlich nur noch ein Gegeneinander. Eine Vereinzelung der vielen, eine Vereinzelung, die dann natürlich auch, und das sehen wir auch in anderen Gesellschaften, der Macht in die Hände spielen wird und auch in die Hände spielt.
Wir haben hier jetzt zwei fette indische Romane vor uns liegen. Die Einsamkeit von Sonia und Sunny von Kiran Desai spielt um die Jahrtausendwende. Sie sagten es schon, der Roman erzählt ungefähr die Jahre 1996 bis 2002. Kurz darauf setzt dann Devika Reges Roman ein, Die rastlosen Jahre, nämlich im Jahr 2013 und spielt dann vor allen Dingen im Jahr 2014. Die Romane erzählen also zusammen ungefähr 20 Jahre indische Geschichte. Kann man sie womöglich auch als Serie lesen, ja, also eine Art Doppelroman über die jüngste Geschichte Indiens, oder passen die beiden Bücher dann doch nicht richtig zusammen?
Also die sind sehr unterschiedlich in ihrer Ausrichtung, so wie sie quasi ihre Figuren und auch die vor allen Dingen gesellschaftspolitischen Themen in den Blick nehmen. Aber Sie sehen das völlig richtig, ich stimme dem zu. Diese beiden Bücher lassen sich sehr gut und vielleicht sogar fast besser in Gänze lesen, in Serie, als wenn man sie einzeln liest. Ich habe sie einzeln gelesen und dachte dann plötzlich genau das. Das kann man eigentlich nur zusammen als eine sozusagen Aufeinanderfolge besprechen, weil sie eben auch einen Einblick geben in ein Ablauf, aber doch in zwei sehr unterschiedliche Gefühlszustände in der indischen Gesellschaft.
Man kann also beide Romane gut nacheinander lesen. Gleichzeitig, wenn man ihnen zuhört, merkt man schon, mit Desai können sie nicht so viel anfangen, während sie Rege doch empfehlen. Ist das richtig? Oder was ist Ihr Fazit zu diesen beiden Romanen?
Das ist absolut richtig. Ich kann es nicht verhehlen. Als jemand, der seit 30 Jahren indische Literatur verfolgt, ist dieser Roman von Kiran Desai für mich wirklich eine Enttäuschung. Sie schreibt, als hätte es keine Entwicklungen in der indischen Literatur gegeben. Und sie ist eben sehr, ich sag mal, diesem Gefühlsroman des 19. Jahrhunderts hier verhaftet. Das ist natürlich ihre freie Wahl. Aber ich als Leserin kann auch sagen, ich finde das einfach deplatziert. Und wenn man dann dagegen diese frische und sehr akkurate Stimme und das sehr akkurate Ausloten von den soziopolitischen Veränderungen in der indischen Gesellschaft wahrnimmt, die sich bei Devika Rege abspielen, dann kann man nur sagen, Hut ab. Beides sind ja englischsprachige Romane. Devika Rege gelingt eins. Obwohl sie auf Englisch schreibt, ist sie eigentlich näher an dem dran, was bis dato immer die sogenannte Vernacular-Literatur erschaffen hat. Also die indische Literatur in indischen Sprachen, die war immer nah dran an diesen politischen, sozialkritischen Verwerfungen. Das gelingt ihr. Und insofern macht sie da auch etwas Neues in der indischen Literatur auf. Das kann man von Kiran Desai nicht sagen mit diesem Roman.
Also zwei große, auch umfangreiche Werke. Eines gefällt besser, das andere weniger. Kiran Desai, Die Einsamkeit von Sonia und Sunny, aus dem Englischen übersetzt von Robin Detje, erschienen im Fischer Verlag. Und Devika Rege, Die rastlosen Jahre, aus dem Englischen übersetzt von Barbara und Stefan Weidle, erschienen im Verlag Kulturbooks. Claudia Kramacek hat beide Romane gelesen und verglichen, auch eine Riesenleistung. Ich bedanke mich dafür ganz herzlich bei Ihnen.
Danke an Sie.
Und ich bin Katharina Borchert. Sie hören SWR Kultur.